Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Ja, hallo.
Du bist ja wirklich ein Ur-Berliner.
In Neukölln geboren, bin ich am Karl-Marx-Platz groß geworden. Meine Oma hatte dann ein Milchgeschäft und das war eigentlich eine ganz schöne Jugend.
Wofür hast du dich als Junge interessiert? Was hat dich damals fasziniert?
Schon immer irgendwie Musik. Ich war meistens ein Träumer. Also in der Klasse habe ich in der Grundschule, das war die Richardschule, da bin ich zur Schule gegangen, habe immer aus dem Fenster geguckt. Nicht? Wenn Frühling war, war ich eigentlich nie richtig bei der Sache, sodass man mich dann immer anrufen musste. Hallo, Frankie. nicht träumen. Also ich war schon ein Träumer irgendwo. Aber das hat sich bis ins ich will nicht sagen hohe Alter, aber bis jetzt durchgesetzt, dass ich sehr viel nachdenke oder träume oder ich bin in anderen Welten.
Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Geheimnis deiner Jugend im Kopf?
Ich denke schon. Also man sollte nie erwachsen werden. Ich meine, was heißt, man sollte nicht, aber das gilt für mich. Und nie fertig werden. Ich merke, da sind so viele Dinge, die ich noch machen werde oder die noch zu machen sind und die noch nicht fertig sind. Es sind, weiß nicht, 20 Projekte. Und da sage ich mir, Mensch, ich muss doch mal eins wieder fertig bringen. Sagt mein Sohn auch. Er sagt dann, Vater, ich glaube, wir sollten mal wieder was machen, was Geld bringt.
Und im Grunde genommen hast du nach der Schule ja erstmal Grafik studiert.
Stimmt. Ich habe dann eine Klasse habe ich leider nicht gemacht, weil ich mit der Musik so beschäftigt war und mit Malereien. Ich war auf dem Ernst-Abbe-Gymnasium. Und die 11. Klasse, die 12. habe ich dann nicht mehr geschafft, weil irgendwie war ich der Schule auch nicht hold. Hauptfach war also Latein. Und das habe ich überhaupt nicht gemocht. Und Mathematik. Ich war der Schlechteste, glaube ich, des ganzen Jahrgangs da in Mathematik. Ich bin ein, was das betrifft, ein absoluter Unhold. Also, wenn ich Zahlen sehe, wird mir übel.
Hat auch so wenig mit Kunst zu tun.
Ja, genau. Ich sehe alles in Bildern. Aber bin ja trotzdem noch was geworden. Nicht? Meine Lehrerin sagte, wenn sie so weitermachen, dann werden sie wird. Nicht? Wer nicht wird, wird wird. Also, solchen Spruch hatte die drauf. Aber irgendwie hat es ja doch geklappt. Also für alle, die sehr schlecht in irgendwelchen Fächern sind, dann, also es gibt immer noch einen Weg. Mhm. Man muss nur etwas machen, was einem Spaß macht. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe Grafik studiert und Buchdruck und das war eine wunderbare Zeit.
Mit welchem Ziel? Was wolltest du machen?
Grafiker, ja, irgendwie hatte ich im Kopf mal vielleicht Phasenzeichner bei Walt Disney zu werden. Mhm. Das war aber nur so ein Traum. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Malen natürlich, zeichnen und so weiter. Buchdruck, Fotografieren, nebenbei Musik. Nicht? Und das war die Hauptsache. Also abends dann immer nach dem Studium ins Riverboot, die Gitarre gegriffen und dann auf die Bühne. Nicht? Dann mit einem Glitzerjackett sozusagen vor den tanzenden Mädchen da gespielt.
Irgendwie als Begleitband von Christian Anders?
Das kam auch dann. Nee, ja. Aber wir hießen The Gloomies. Ja. Nicht? Also fing ja an mit einer Skiffle-Gruppe, wie viele dann. Auch die Beatles haben ja am Anfang geskiffelt. Mhm. Ja, und das hat sich dann so verändert. Dann waren wir also so eine Art, ja, Beatband, Rock'n'Roll-Band, was auch immer. Und das Riverboat war unser Zuhause, nicht? Also immer Wochenende. Da haben wir uns schon gefreut. Das war wirklich, das hatte so einen Geruch von, hier bin ich zu Hause. Nicht? Ja, das war eine tolle Zeit. Und dann machte ich mir natürlich Gedanken, Mensch, Musik ist eigentlich doch irgendwie besser. Da muss man wirklich vom Spiegel mal stehen und sagen, ey, was willst du eigentlich? Willst du jetzt Grafiker werden? Irgendwo dachte ich, nee, also ach, dann bleibe ich erstmal ein bisschen bei der Musik. Mhm. Hab dann ausgesetzt und habe dann ein Atelier gefunden. Das war in der Müllerstraße im Wedding, Ramstal. Und der hat Bilder machen lassen. Also so Panoramabilder, also wirklich mit Farbe. Und da habe ich 4 Jahre gemalt, abends dann natürlich auch wieder Musik. Und habe, sagen wir mal, wusste dann mit Farbe umzugehen. Mhm. Nicht? Mit Ölfarbe, Acryl und so weiter. Und abends, wie gesagt, dann die Gitarre. Ne? Also das Ganze war natürlich eine tolle Zeit. Wir haben alles nachgesungen, Beatles, Searchers, was gab's denn noch, die Beach Boys und so weiter und so weiter. Ich hatte eine glockenhelle Stimme.
Da wollte ich gerade drauf kommen. Stimmt das eigentlich, diese Geschichte, dass ihr dann auf Tour gegangen seid, du eine Mandelentzündung hattest und seitdem diese Raum hast?
Wir waren dann auf Tour. Ich war verlobt. Meine Verlobte fand das nur gar nicht so toll, dass ich dauernd weg war. Hat mich dann irgendwann mal besucht in Mannheim und da, wo wir wohnten, das war eine furchtbare Bude. Also abends dann immer in hellen Anzügen sozusagen, auf schick. Mhm. Aber am Tage erstmal haben wir bis 3 Uhr geschlafen, weil wir nachts angefangen haben zu spielen. Nicht? So bis 4, 5 Uhr nachts kann man sich ja vorstellen, was wir da kennengelernt haben. Sie hat mich dann besucht und sagte, nee, den muss ich da rausholen. Das ist ja ein Sumpf. Und in diesem Schwabinger Nightclub In Mannheim habe ich mir diese Entzündung geholt. Es lag natürlich auch an dem Rauch, das durfte ja damals noch geraucht werden. Dann natürlich, klar, haben wir was getrunken vorher. Und ich meine, das war schon eine wilde Zeit. Da habe ich mir dann wirklich eine Mandelvereiterung geholt, aber eine kräftige. Mit allen Dingen, die es noch so gibt für den Hals. Und konnte dann irgendwann nicht mehr singen. So, musste dann aufgeben und nur Gitarre spielen, das hat mir dann auch keinen Spaß gemacht. Ich habe dann die Band verlassen für eine Weile und habe meine Stimme gepflegt. Und irgendwann, die Mandeln waren dann weg. Mhm. Und irgendwann kam diese Stimme vor. Und ich möchte da ja nicht wissen, wie es drin aussieht. Nicht? Jeder Hals-Nasen-Ohrenarzt möchte gerne mal reingucken. Mhm. Na, das sieht ja ganz schön rot aus. Ich sage, ja, klar, weiß ich, aber bitte nicht tiefer gehen.
Aber sie ist dein Markenzeichen.
Sie ist mein Markenzeichen und letztendlich auch unser Wohlstand, unser Gewissen.
Du bist ja zu der Zeit auch viel aufgetreten, kann ich mich erinnern, in diesen Schulveranstaltungen von Jürgen Jürgens Hell Music. Hast du daran noch Erinnerung?
Ja, natürlich, klar. Die erste mit, ich glaube, Urenkel von Frankenstein war dann ganz hoch platziert in einer Schule. Ich weiß noch, irgendwo auf einer Bühne, es war alles am Tage und die Kids standen maßlos drauf. Mhm. Nicht? Und dann kam, ich bin der Urenkel von Frankenstein. So eine wahnwitzige Geschichte. Ja, und also das lief überall und in Österreich bekam ich sogar eine Goldene. Die standen wahnsinnig auf diesen Urenkel. Ne? Das war eine tolle, ich bekam auch eine, wie gesagt, Auszeichnung, aber erst alles in Österreich. Hier war der Urenkel auch ziemlich bekannt, denke ich mal, weil es so anders war.
Hatte ich das jemals so ein bisschen unter Druck gesetzt, immer so was völlig anderes aufzubauen?
Naja, das ist natürlich,
kam das von alleine?
Ja, das ist natürlich dann letztendlich nicht so einfach. Denn es gibt ja Kollegen, die haben einen Stil und den können sie wiederholen. Das ist wie ein laufendes Band.
Aber nicht? Du hast dich immer wieder neu erfunden.
Ja, das ist leider ein bisschen anstrengend. Mhm. Nicht? Oh, Susi kann man nicht zweimal bringen. Hey. Ich trinke auf dein Wohl, Marie, diese Geschichte, wo sich jemand schön trinkt an der Bar, kannst du auch nicht zweimal machen. Den Urenkel, na gut, in der Stimme kann man noch irgendwas bringen, was Makabres. Im Grunde sind das immer einmalige Geschichten. Aber die bleiben haften. Mhm. Hier kommt Kurt, da gibt's natürlich einen zweiten Teil dann auch nicht. Was macht Kurt jetzt, weiß ich auch nicht. Aber leider ist es so, dass ich mir das selber schwer mache.
Und Oh Susi war ja ursprünglich eigentlich eine B-Seite.
Ja, eigentlich eine B-Seite, genau. Die A-Seite war der Pauschaltourist. Und
den kennt aber heute keiner mehr.
Nee, kennt keiner mehr. Die wurde dann gedreht. Nicht? Früher gab es wirklich zwei Seiten. Die wurden ja auch gespielt. Heute interessiert keinen... Was danach kommt, nicht? Irgendwo eine Disco-Fassung, Radio-Version und dann weiß ich was Version. Aber damals hat man noch eine Schallplatte noch gedreht.
Und ich glaube, dieses Oh Susi hat ja Gottschalk damals noch im WDR gespielt.
Das war also, genau, ne, das war der erste, ich glaube, das war ja auf der LP drauf und das war eine Nachtsendung beim WDR und da hat meine Frau dann gesagt, Mensch, lass doch mal die Susi spielen, ne? Mhm. Ich dachte, ja, warum nicht? Und danach gab es ungeheure Anrufe. Also wirklich positiv, Mensch, das ist ja ein Wahn, wir haben uns ja gekringelt. Ja. Dann haben wir es nochmal gespielt, nicht?
Und das ging ist damals
ganz,
noch.
Ja, das heute und möglich. Das ging damals, naja, Nachtsendungen sind natürlich die Leute auch anders drauf. Ja. Nicht? Da haben Lastwagenfahrer angerufen oder Leute im Krankenhaus. Der eine sagte wohl, der ist wieder gesund geworden, der hatte wohl irgendwie eine Operation. Er musste so lachen, dass der Arzt reinkam, aber er war nach zwei Tagen absolut gesund. Der hat mir dann geschrieben. Also hat das was gewirkt. Dann kam natürlich München. Ne?
Und dann kam es auf den Index.
Genau, da war es dann eine Single und Gottschalk hat das gespielt. Dem hat es natürlich gefallen. Ja. Und das war gleich Nummer eins. Er hat es vorgestellt, es war Nummer eins. Dann kam ich nächste Woche wieder und da hieß es dann, ich war auf der Autobahn vor München, da hieß es, aus Gründen des guten Geschmacks können wir die Nummer Susi leider nicht bringen. So was ähnlich, ne? Ich denke, guten Geschmack, wie jetzt? Das, die war auf dem Index, danach ging es natürlich bergauf, klar. Dann waren die Leute angestochen und neugierig und haben sie wirklich gekauft.
Hm. Und welche Nummer würdest du so selbst im Rückblick so als deinen Durchbruch eigentlich bezeichnen?
Es gab ja immer mehrere Songs, die Türen öffneten. Mhm. Der erste war natürlich der Knick-Knack-Man, ein unheimlich schwarzer Song, der immer noch kursiert und bei den Bikern und bei irgendwelchen Leuten, die das zum ersten Mal hören, nicht? Der ist ganz erstaunt, fragen denn Facebook oder wo auch immer, ne? Na, was ist denn das? Das habe ich auch noch nie gehört. Und das war auch sehr schwarz. Aus diesem Stoff und so weiter, aus dieser Stimme habe ich was gemacht. Und dann kam natürlich, ich trinke auf dein Wohlmarkt. Das hat mir unheimlich viel Türen geöffnet. Dann kamen ein paar andere Songs.
Wie fallen dir eigentlich solche Texte ein? Bist du da auf einmal in der Kneipe und sagst, hey, ich habe eine Idee? Oder unter der Dusche? Oder
ja, Dusche weniger, weil ich reibe mich ein morgens immer mit dem Schwamm, kaltes Wasser.
Okay.
Ja, da bin ich auch noch nicht richtig wach. Aber so, ich bin ja, was heißt Kneipengänger, aber ich bin gerne in Ecken. Ich suche mir meistens immer in dem Lokal so eine Sitzecke. Hm. So, und dann beobachte ich gerne Leute. Nicht? Und das speichere ich dann. Und versuche daraus einen Song zu machen. Und ich meine, die Marie, da war jemand an der Bar und der nuschelt da vor sich hin und redet immer von seiner Geliebten, dann seiner Gehassten. Und dann hat er so viel getrunken, dass er vom Barhocker fiel. Und das war im Grunde genau so eine Geschichte, wo jemand es natürlich der Bardame erzählte. Die guckte immer sehr fischig, die fand das ja nicht so toll, was der so erzählte. Die sagte dann zu mir, Mann, was der für einen Müll erzählt hat über seine Freundin oder Frau. Was denn, du hasst er sie oder liebt er sie? Naja, also das war im Grunde so ein Stoff für die Ich trinke auf dein Wohl, Marie.
Aber hier kommt Kurt zum Beispiel auch in der Kneipe?
Das war in München in einem Café am Tage, Nachmittag, auch wieder irgendwo in der Ecke sitzend. Da kam dann so einer rein und machte sich sehr wichtig. Wir sagen mal, er machte einen unheimlichen Wind. Ne? Tür auf und kannte Hallo und hey Paul, na Clara, alles klar. Denn wie gesagt, hat er dem Mädel hinterm Tresen so eine auf den Hintern geklopft. Die wollte gar nicht zuschlagen. Ja, aber irgendwie, er machte sich unheimlich wichtig. Und dann irgendwo hörte ich so, ja, ihr kriegt ja euer Geld. Und also das Auto, was du bestellt hast, wird wohl im Ich dachte, also irgendwas ist das denn jetzt? Ich hatte so ein Gegenüber und fragte, sag mal, was ist denn das hier? Ich sah nicht wer, sondern was ist denn das?
Ja.
Er sagt, na, das ist Werner oder Albert, ich weiß nicht, wie er hieß. Ja, Gott, den kennt jeder, aber das ist ein Wichtigtour. Hm. Da stimmt doch nichts. Aber er sieht so aus, als wenn er viel Geld hätte und wenn er ein Superstar wäre. Nicht? Der hat den Pferdeschwanz, einen weißen Mantel und ging dann raus. Und irgendwo hatte man das Gefühl, alles atmete aus und Mann, ey, gut, dass er wieder jetzt verschwunden ist. So, das war die Geschichte dann von Kurt. Hm. Er kennt alle nur nicht richtig, ne? So, und das habe ich mit nach Hause genommen. Nur Kurt hat eben was Schwarzes an, weißen Schal und so weiter. Das ist ja dann, das muss ja knackig sein. Und Kurt war natürlich irgendwas, der kommt und hier kommt Kurt. Das ist KK und knackig und konsequent. All die Worte, die sind natürlich dann wichtig und die bringen ja das. Und dann natürlich auch diese Schritte. Irgendwie dachte ich, der muss kommen, der Kurt muss irgendwie kommen.
Und dann kam er auch.
Dann kam er auch, ja. Und so ist die Geschichte entstanden.
Fred Sonnenschein, das finde ich, gibt ja auch eine ganz hübsche Geschichte dazu, wie das eigentlich entstanden ist mit den Freunden. Die ersten Hamster hast du, glaube ich, sogar selber gezeichnet.
Ja, das war auch wieder in der Wittelsbacher Straße. Da hat mir Hugo Egon Balder sehr stark geholfen. Der war damals mittellos. Der hat dann ab und zu mal gespielt, kriegte seinen kleinen Lohn.
Auch ein Urberliner, gerade kürzlich hier.
Genau, spielte Schlagzeug und Klavier. Und irgendwann kam ich mit der Idee, ich sage, Mensch, sowas wie die Chipmunks, diese Mickey-Masche, sollten wir mal machen. Und er sagte, warum nicht? Ich sage, lass uns mal ein Geburtstagslied irgendwie komponieren. Das ging auch ziemlich schnell. Ich habe dann mit der Gitarre zu Hause, hatte so eine kleine Bandmaschine, habe dann was raufgesülzt, so lalala, und dann hatten wir eine Texterin. Und das ging alles, wie gesagt, innerhalb von 2 Tagen. Er hat dann raufgetrommelt und Piano gespielt. So, und dann haben wir uns überlegt, das müssen Figuren sein. Also Mäuse gibt es und die Chipmunks, das sind Eichhörnchen, gibt es auch schon. Nehmen wir mal Hamster. Die sind ja schön, nicht? Knuffig. So, und dann der Name, ja, Fred Sonnenschein, sagte dann jemand von der Firma. Ich dachte, na, das klingt aber sehr albern. Und dann irgendwie gefiel mir das. Fred Sonnenschein ist jemand ohne Ecken und Kanten. Und dann haben wir das eingesungen. Das ist immer so, man muss also ein Playback schaffen. So, der Text war fertig. Das Playback auf einer 38er Geschwindigkeitsspule. Ne? Und das wird man dann langsamer abspielen und dann so raufsingen. Das klingt alles sehr albern. Und ich habe dann sozusagen meine Frankenstein-Stimme für den Max. Alles Gute. So klang das. Mhm. Und daher war das natürlich sehr witzig. Das ging nur mit dieser Geschwindigkeit. Nicht? Heute kann man das elektronisch herstellen. Es klingt aber ein bisschen kalt. So, und dann das hatte auch Erfolg, nicht? Dann habe ich gleich die Figuren erfunden irgendwie. Ich bin ja jemand, der das sieht. Hab dann gebastelt und rumgeklebt. Und dann kam die Hitparade und dann kam zum ersten Mal dieser Song.
Ja.
Da habe ich meine Bienenhamster, ne? also Fritzchen und Maxchen. Und Fritzchen war dann letztendlich der Hugo, der hat das eingesungen. Mhm. Ne? Freut er sich immer noch. So, und aus diesem ganzen Salat haben wir dann eben, sagen wir mal, den Fritz Sonnenschein gekocht. Ne? Und der ist bis jetzt noch da. Irgendwann, wenn ich wieder Lust habe,
holt er aus dem Keller. Du hast das Bundesverdienstkreuz gekriegt, den BZ-Kulturpreis für deine sozialen Engagements. Ja, was bedeutet dir das?
Naja, das ist schon was Tolles, dass ich also nicht umsonst irgendwo Gaukler bin, dass ich auch, sagen wir mal, mit meiner Familie, besonders meinem Sohn, meiner Frau und vielen Freunden was abgeben kann. Und ich bin einfach, ich versuche ein Vorbild zu sein und nicht nur Superstars in die Welt zu setzen, möchte da keine Namen nennen, die dann letztendlich nur an sich denken und an die Firma und an Kohle. Ich versuche doch irgendwo an andere Menschen zu denken. Das hat sich so entwickelt jetzt mit der Obdachlosenfeier. Und ich war natürlich sehr stolz, also auf den Kulturpreis.
Du hast ja schon wieder einige Projekte nicht nur im Blick, sondern auch vor und bist mittendrin.
Die habe ich immer. Projektlos bin ich nie. Also ich kenne eins nicht, das Langeweile. Ansonsten wird weitergearbeitet, bis ich umfalle. Es macht mir auch Spaß. Das ist ja das Wichtigste.
Absolut. Und da gibt es zum Beispiel ein Projekt, Das ist Berlin. Frank als Berliner Kiezkneipenretter. Was verstehen wir denn darunter?
Kiezkneipenbewahrer. Nein, das sind die schönen Kiezkneipen an den Ecken, die so langsam vor sich hin trocknen. Und da gibt es eben ein Mäzen in Berlin. Also ich will mal sagen, ja okay, Schultheiß. Und der versucht, diese schönen Kneipen am Leben zu halten. Denn so eine Kneipe ist ja wie ein Wohnzimmer. Da trifft sich Gerhard mit Paul und Claudine und die quatschen und das ist wirklich sehr wichtig. Denn es gibt sehr viel kalte Läden von großen Firmen. Ja, ob man die braucht, das ist eine Frage. Aber so eine Kneipe gehört zu Berlin.
Und das ist wirklich Berlin.
Das ist Berlin und ich bin der Kneipenbewahrer. Ab und zu gehe ich mal hin und verteile solche wunderbaren Schilder. Kiezkneipe mittendrin, nicht? Mhm. Wo sich die Wirte natürlich auch wahnsinnig freuen. Naja, und dann wird eine Kiezkneipe eben ausgesucht von 30 oder 40 und die dann, also Beliebtheitsgrad, und da gehen wir und machen wir ein kleines Konzert. Und das ist jedes Mal, das hat sich als unheimlich positiv im letzten Jahr gezeigt und in diesem Jahr geht es weiter. Das kann noch so weitergehen, meinetwegen noch 10 Jahre.
Und es gibt auch eine richtige CD, damit aufgenommen ist.
Das ist Berlin und ich bin ja nun mal Ur-Berliner und in Neukölln geboren und mehr Berlin geht nicht. Da sind Kneipensongs drauf, Das ist Berlin, Kreuzberger Nächte und die kleine Kneipe und Nur nach Hause und Ich trink auf dein Wohl, Marie, mal wieder für die Herrschaften mit der goldenen Leber und so weiter und so weiter.
Dann habe ich gesehen, gibt's eine neue CD, Marlene 2015.
Ja, das ist ein Wunsch einiger Disc-Jockeys, weil Marlene stirbt nicht aus, die ist immer noch jung. Ich weiß nicht, so müsste so 31 sein oder 28, aber ist schon, glaube ich, jetzt 40 Jahre her und man fragte mich, mach doch mal wieder eine neue Marlene. Und die ist auch sehr saftig und die geht richtig ab. Und ich denke mal, die kommt genau in diese Zeit der Bierschwämme jetzt. Also in den Winter rein und dann wird sie auch nach Mallorca kommen und so weiter und so weiter. Ich glaube, die hat den richtigen Funken.
Und wir alle wissen ja, dass du nicht nur gerne singst und gut singst, sondern auch zeichnest und malst.
Na, das kommt da auch noch dazu. Das Einzige, was ich nicht kann, ist Namen behalten und Zahlen.
Solange du die Gesichter noch bemerken kannst, ist ja gut. Frank Zanders Fischologie.
Naja, das sind ganz lustige kleine Fische. Da gibt es eben die Häfische oder die Prickelnixe oder Musikschlampenfisch, den Kochfisch. Dann gibt es einen wunderbaren Fisch, das ist der Depri-Fisch. Und ich muss mal kurz vorlesen, also der Depri-Fisch. Ja. Das Leben im Meer ist schwer. Depri-Fisch, Hollsusus nervus blank, kann davon ein Lied singen. Und er tut es auch. Berühmt sind seine einsamen Korallenchoräle, leise geblubberte Melodien der Tiefsee. Meistens ist er echt down. Aber warum eigentlich? Von Hause aus ein Feuerschwanz mit festen Schuppen und guten Gräten. Aber es zieht ihn hinunter in den Schlamm. Und dann eben immer wieder dieselbe alte Konserve. Old Fish River. Echt Depri, dieser Fisch. Das sind diese lustigen kleinen Texte von unserem Freund Olli Oman. Und das macht das Ganze natürlich dann so ein bisschen witzig. Und man sollte es nur nicht zu ernst nehmen. Viele fragen mich ja, Mensch, die Fische haben ja alle Haare. Meine Fische haben Haare.
Ganz einfach. Das sind eben die Zander.
Genau.
Und wo kann man das bekommen? Wo kann man das lesen?
Naja, das gibt jetzt einen Kalender, dann gibt es ein Büchlein. Und dann habe ich natürlich auch so kleine Drucke. Die kann man dann kaufen, die sind also nicht so teuer. Da gibt es ein Zertifikat und das kann man sich irgendwo hinhängen und sich erfreuen an der Prickelnix oder an dem Härfisch oder an dem echt Depri-Fisch.
Und als ob das alles nicht schon längst genug wäre, du hast natürlich auch in diesem Jahr wieder die Weihnachtsfeier für Obdachlose. Es ist die 20. also auch wieder ein Jubiläum.
Ja, genau. 20 Jahre haben wir das schon auf dem Buckel. Und das ist eine sehr wichtige Veranstaltung für Berlin, denke ich mal. Und es ist wohl die größte Europas. Also im Estrel Hotel. Ich bedanke mich jetzt wirklich bei den Menschen vom Estrel Hotel, dass sie uns das ermöglichen. Und das ist die größte Küche, größte Bühne, der größte Saal. Das sind, weiß nicht, fast 200 Tische, nicht, gefüllt, dann letztendlich mit den Ärmsten der Armen. Und wir wissen ja alle, die Schere geht wirklich rasant auseinander. Und wir sind für die da, uns geht's gut und wichtig ist. Und das ist das wird auf die Fahne geschrieben, immer was abgeben. Alles für sich behalten ist sehr dünn. Arme Personen.
Die du alle auch persönlich am Eingang
begrüßt. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich stehe am Anfang und schaue den Menschen also in die Augen. Und das prägt natürlich auch. Ne? Also die freuen sich. Ich sehe das ja auch mal von Weitem. Stehen ja dann meistens im Schnee oder in der Kälte. Und dann kommen sie rein und sehen mich. Ich sage dann herzlich willkommen. Und das geht richtig an ihnen. Die freuen sich, manche mit Tränen, manche umarmen mich und manche gucken ganz verschämt irgendwo weg. Ja, also die ersten 1000 begrüße ich, dann tun mir die Hände weh. Das Handgelenk, ne?
In diesem Jahr kannst du schon vielleicht auch ein paar Namen nennen, wer da schon alles mit an Bord ist?
Ja, naja, wir haben Karat wird verkommen, Semino Rossi, Jürgen Drews, Uli Wegner mit seinen Boxern, jedes Mal. Das ist schon ein richtiger Freund und er sagt, Sanna, ich komme und pass auf dich auf. Alles klar. Karat und. Eine Menge Schauspieler. Also wir haben eine Riesenliste und es ist das 20. Mal.
Und Sanna, danke, dass du da warst.
Na klar. Und nur nach Hause gehen wir nicht.
So ist es.